Nochmal einen schönen guten Morgen von mir. Ich bringe auch Grüße von München, von FEG München Mitte. Wir unterstützen euch, eure Arbeit hier. Wir sind ermutigt dadurch, was ihr hier macht. Und möchte euch auch sagen, wir beten für euch auch regelmäßig. Vielen Dank für euren Dienst in diesem Teil von Hamburg, auch eure Treue, das ist echt schön mitzuerleben. Ich möchte mit uns beten, bevor wir zu Gottes Wort kommen. Vater, danke dir für diese Zeit, die du uns geschenkt hast, Herr. Wir danken dir, dass unsere Zeit in deiner Hand ist, was wir gerade auch gesungen haben, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du uns auch diese Hoffnung auf ewiges Leben gegeben hast, Herr. Und dass wir uns darauf freuen dürfen und Herr, dass du uns auch Mittel der Gnade geschenkt hast, wie wir durch dieses Leben hindurchgehen, bis wir dahin gelangen. Bitte segne diese Zeit, wo wir in dein Wort schauen, Herr, wo wir über das Thema Jüngerschaft nachdenken. Bete, Herr, dass du uns segnest, dass du uns leitest, dass du mir hilfst, dass du uns hilfst, auch beim Zuhören. In Jesu Namen. Amen. Heute ist ja Ewigkeitssonntag und wenn wir über die Ewigkeit denken oder nachdenken, das hat eben mit der Frage zu tun, was ist Gottes Ziel für uns? Ne? Was ist Gottes Ziel für seine Kinder, für Christen? Manche Menschen lehren, dass er will, dass wir in diesem Leben glücklich oder erfolgreich sind. Ja, also man hat so eine Perspektive nur für dieses Leben, nicht wirklich so viel über dieses Leben hinaus. Aber wenn wir in der Bibel lesen, lesen wir, dass Gott ganz andere Ziele für uns hat. Und eins davon und vielleicht das Wichtigste davon ist, dass wir wie Jesus Christus werden. Ja? In den Worten von Römer 8, 29 hat Gott uns, die an Jesus Christus glauben, vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu werden. Das lesen wir in Römer 8, 29. In anderen Worten, warum wollte Gott dich und mich retten? Damit wir mehr und mehr wie Jesus Christus aussehen. Das ist das Ziel. Also wenn wir über Ewigkeit nachdenken, das ist das Ziel, wo alles hingeht, dass Menschen, die Gott rettet, mehr und mehr wie Jesus aussieht und eines Tages mit Jesus Christus verherrlicht werden, also wie Jesus aussehen. Nun, die Frage ist, wie kommen wir dahin? Und die Bibel lehrt uns, dass sich durch den Prozess von Heiligung, dieser Prozess, wobei Christen den alten Menschen zunehmend abtöten und die neue Kreatur in Jesus immer mehr Raum geben, es fängt mit der Errettung an und endet mit dem Übergang eben in das ewige Leben. Nun, Gott hat uns unterschiedliche Mittel gegeben, um uns in dieser Heiligung, in diesem Prozess der Heiligung zu fördern. Und eins der wichtigsten davon ist das Thema, was wir heute haben, Jüngerschaft. Und heute möchte ich vier Fragen stellen und die auch beantworten. Das sind auch dann die vier Punkte der Predigt. Was ist Jüngerschaft? Das wird auch die längste Teil der Predigt sein. Und dann, wer soll das machen? Also, wer soll Jüngerschaft machen? Wo geschieht Jüngerschaft? Und wie geschieht Jüngerschaft? Das sind die vier Fragen, die wir uns heute bedenken wollen. Also, was, wer, wo und wie? Meine Hoffnung und Gebet ist, dass du am Ende ganz persönlich weißt, wie du durch Jüngerschaft zur Heiligung deiner Geschwister beitragen kannst. Ja, heute geht's mir vor allem darum, wie wir Jüngerschaft, also wie wir tätig sind in dieser Aufgabe der Jüngerschaft als Diener. Also als diejenigen, die das empfangen, sondern die das machen, die das weitergeben. Genau. Also, was ist Jüngerschaft? Viele von uns haben vielleicht das Wort schon gehört, können aber damit nicht so viel anfangen. Es ist etwas abstrakt oder nicht so greifbar. Nun, Jüngerschaft fängt, wie das Wort schon sagt, mit Jüngern an. Und Jesus lehrt uns, wer Jünger sind. Da dürfen wir die erste Stelle lesen, die genau kommt. Das ist Johannes 8, 31. Und da lesen wir, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Sorry, das war 32 schon. Mir ging es um 31. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Also Jünger sind solche, die Jesus Christus nachfolgen. Sie ahmen ihm nach, sie hören auf ihn und seine Lehren. Sie lassen ihr ganzes Leben durch seine Lehren eben bestimmen. Ja, ihre ganze Perspektive durch seine Lehre formen. Sie vertreten eben seine Meinung, ja. Die Sichtweise auf Dinge oder die Perspektiven von Jesus wird zunehmend zu unserer Sichtweise, zu unserer Perspektive. In anderen Worten, Jünger sind Christen, ja. Christen sind Jünger Jesu. Das ist, was das Wort Christ tatsächlich ja bedeutet. Jemand, der Christus nachfolgt. Du kannst dich selbst nicht Christ nennen und gleichzeitig Jesus Christus nicht nachfolgen oder keine Jünger sein sozusagen. Ja? Oft haben wir so diese Perspektive vielleicht, also das sagen wir nicht laut, aber vielleicht so, Jünger sind die, die wirklich ernst meinen. Ja? Ich bin einfach normaler Christ, aber Jünger sind die, die wirklich ernst meinen. Das gibt's nicht. Ja? Jünger sind eben Christen. Christen sind Jünger. Wir sind nicht Christen, wenn wir in Deutschland geboren sind oder christliche Eltern oder Großeltern haben. Wir sind nicht Christen, wenn wir in einer der großen Kirchen eben getauft wurden oder christlich sozialisiert wurden. Wir sind Christen, wenn wir Jünger Jesu sind. Wenn wir Jesus lieben, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm gehorchen, sind wir Jünger Jesu. Ich möchte hier kurz stehen bleiben und uns eine Zwischenfrage stellen. Wie werde ich überhaupt zu einem Jünger von Jesus Christus, zu einem Christ? Man wird ein Jünger oder ein Christ, indem man sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Ja, indem man ihn als Retter und Herrn annimmt. Und dabei ist es notwendig, erstmal zu wissen, warum er überhaupt auf die Erde gekommen ist. Jesus ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu erlösen. Wir wurden ja geschaffen, um uns an Gott zu erfreuen, ihn zu lieben und für ihn zu leben. Ja, wir wurden geschaffen, um ihn zu reflektieren, ihn zu verherrlichen. Aber wir stellen Gott in unserem Leben nicht an erste Stelle. Andere Dinge und Menschen sind uns oft viel wichtiger. Und am wichtigsten nehmen wir uns selbst, ja, so dass wir bereit sind, sehr oft bereit sind, andere Menschen zu schaden, damit es uns gut geht. Diese Rebellion, diese Zielverfehlung gegen Gott und andere Menschen nennt die Bibel Sünder. Ja, wir alle sind Sünder. Und diese Sünde verdammt uns, denn Gott ist zu Recht zornig über unsere Sünde. Aber in Gottes großer Liebe sandte er einen Retter zu uns, seinen Sohn Jesus Christus. Er lebte, wie wir hätte leben sollen und ist gestorben am Kreuz an unserer Stelle. Ja, Jesus nahm unsere Schuld auf sich, sodass Gottes gerechter Zorn gegen die Sünde nicht auf uns fiel, sondern auf Jesus Christus. Und jeder, der sein Vertrauen auf Jesus setzt und ihn zum Herrn seines Lebens macht, der wird gerettet. Er erlebt Gottes Vergebung und Gottes Annahmen. Und das kannst du heute tun, falls du hier bist und das noch nie getan hast. Ich möchte dich wirklich ermutigen, ins Gespräch zu kommen mit Alex, einer der Ältesten, oder vielleicht jemand, der neben dir sitzt. Einfach die Frage stellen, ja, wie werde ich Christ, wie werde ich ein Jünger? Kannst du das nochmal erklären, was ich gerade in der Predigt gehört habe dazu? Ich möchte dich wirklich einladen, darüber ins Gespräch zu kommen. Denn Gott ruft uns, Jesus ruft uns, seine Jünger zu sein. Nun, ich gehe davon aus, dass die meisten von euch das schon gemacht hat. Ihr seid Christen, ihr seid Jünger Christi. Also wir wissen jetzt, was ein Jünger ist. und wie man eben ein Jünger wird, das ist die Basis dann unseres Verständnisses von Jüngerschaft. Was ist Jüngerschaft? Ja, denn Jüngerschaft heißt letztendlich, einen Jünger Jesu zur Seite zu stehen und ihm zu helfen, Jesus tiefer kennenzulernen, ihm besser nachzufolgen, ihm nachzuahmen und zu gehorchen. Ja, in anderen Worten, Jüngerschaft ist, wenn ein Jünger Jesu einen anderen Jünger Jesu Jesus näher bringt und ihn in seine Nachfolge unterstützt. Ja, das ist, was Jüngerschaft ist. Es ist einfach eine einander helfen, Jesus besser zu kennen, besser Jesus nachzufolgen und so weiter. Diese Aufgabe, diesen Auftrag haben wir direkt von Jesus Christus bekommen. Und da dürfen wir nochmal Matthäus 28 vor Augen haben. Matthäus 28, die Verse 19 und 20, da steht darum, geht und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wir haben wahrscheinlich alle sehr oft diese Stelle gehört oder gepredigt bekommen und vor allem in Bezug auf Evangelisation. Tatsächlich ist aber Jüngerschaft der Hauptfokus dieses Textes. Die deutsche Übersetzung gibt es nicht so her, von daher habe ich das wenn du nochmal klickst, da kommt der nächste, genau. Also so soll es eigentlich lesen. Es klingt nicht so gut auf Deutsch, deswegen man übersetzt das auf andere Weise. Aber indem ihr geht, macht also zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und der Heilige Geist tauft und indem ihr sie alles lehrt zu halten, was ich euch befohlen habe. Ja, also die Aufforderung ist nur eine. Es ist Macht zu Jüngern. Ja, und man macht das, indem man eben geht, indem man tauft und indem man sie halten lernen. Also da ist eine Aufforderung, Macht zu Jüngern. Es geht hier um Jüngerschaft in dieser Stelle. Evangelisation ist auf jeden Fall mit dabei. Ja? Also um jemanden zu taufen, muss man jemanden Jesus Christus predigen. Ja? Also man muss eben jemanden bekannt machen mit Jesus Christus. Also Evangelisation ist auf jeden Fall Teil von diesem Auftrag, aber die tatsächliche Fokus ist auf Jüngerschaft. Was bedeutet das? Wir als Christen und wir auch als Ortsgemeinde sind nicht mit diesem Auftrag fertig, von dem wir hier lesen, wenn wir Menschen einfach evangelisiert und getauft haben. Ja, wir haben die Aufgabe noch nicht fertig, nachdem Menschen zum Glauben gekommen sind. Ja, also jemand kommt zum Glauben, wir sind glücklich drüber und das war's. Das war unsere Arbeit. In der Tat ist das nur der Anfang. Durch die Evangelisation rufen wir Menschen dazu auf, Jesu Nachfolger zu werden und sich mit ihm zu identifizieren. Und in der Jüngerschaft zeigen wir ihnen, wie Jesu Nachfolger aussehen und leben. Ja, wie sie als Jesu Nachfolger aussehen und leben sollen. Neue Christen haben es eben nötig, zu wissen, wie der Glaube im Alltag und in konkreten Situationen aussieht. Allein kommen sie nur sehr schwer darauf. Sie brauchen diese Begleitung. Aber nicht nur neue Christen brauchen das. Wir alle als Christen sind aufgerufen, zu wachsen in unsere Jesus-Ähnlichkeit. Egal wie lang wir mit Jesus schon unterwegs sind. Die meisten Christen, wenn sie Christen werden, sind voll begeistert, ne, und wollen wachsen. Aber im Laufe der Zeit kann aber schnell der Gedanke in uns aufkommen, zumindest besteht die Gefahr, so dieser Gedanke, ne? Ich bin schon an einem guten Punkt angelangt. Oder ich habe schon sehr viel Wachstum hinter mir erlebt. Das reicht jetzt mal. Ich kann jetzt im Leerlauf fahren. Ja, also man geht, wenn man so will, in geistliche Rente. Ja, man hat schon genug gearbeitet. Dieses Denken ist fremd in der Bibel. In Christus Ähnlichkeit zu wachsen ist eine lebenslange Aufgabe aller Gläubigen. Das endet nur mit dem Tod, mit dem Übergang in das ewige Leben. Deshalb ist Jüngerschaft für die ganze Gemeinde. Ja, jeder braucht Jüngerschaft. So, das war die Frage, was ist Jüngerschaft? Nun, wenn das so ist und jeder braucht Jüngerschaft, wer soll Jüngerschaft dann tun? Ist das die Aufgabe von Professionellen? Ist das die Aufgabe von Pastoren oder Mitarbeitern, die dafür angestellt werden? Nein, tatsächlich ist Jüngerschaft eine Aufgabe der ganzen Gemeinde. Jeder Christ ist nicht nur ein Jünger und braucht Jüngerschaft, sondern jeder Christ ist auch aufgerufen, Jünger zu machen und Jüngerschaft aktiv zu tun. Woher nehme ich das? Da kommen wir zu einer dritten Stelle, und das ist die letzte Stelle, wo wir heute auch näher betrachten. Das ist Epheser 4, die Verse 11 bis 14, das lese ich kurz vor. Da steht, und er, also Jesus, hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind eine Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also wir sehen hier in Vers 11 steht, Gott gibt der Gemeinde Hirten und Lehrer. Ja, also die Ältesten, die Pastoren und so weiter. Wozu? Vers 12, das sagt uns, damit, also das ist ein Zielsatz, damit die Gemeinde zum Werk des Dienstes zugerüstet werden. Nun die Frage, welche Art von Dienst? Ist das ein Dienst praktischer Natur? Auch, aber nicht nur. Schaut Vers 13 und 14. Ich würde sagen sogar vor allem, es sind Dienste von geistlicher Natur. Es ist geistliches Wachstum. Es geht darum, dass Menschen zu reifen Christen werden. Vers 13 und 14. Ja, da steht, dass Christen fest sind im Glauben, die nicht leicht verführt werden und vom Weg abkommen. Ja? Also das ist das Ziel von der Lehre, dass die Gläubigen zugerüstet werden, damit sie eben nicht vom Glauben abkommen, dass sie fest sind in Christus, dass sie in Christus Ähnlichkeit eben wachsen. Und dann, man kann die Frage stellen, okay, aber scheint das doch die Prediger das tun, ne? Also die Lehrer, die Hirten das tun. Aber schaut nochmal hin. Vers 12 hat es klar gemacht, dass die Gemeinde zugerüstet wird, um diese Arbeit zu tun. Ja, es ist eben die Gemeinde, die zugerüstet wird, um einander zu helfen, in Christus fester zu werden. Ich habe ein Bild mitgebracht, der das ein bisschen zeigen soll. Genau, auf der linken Seite seht ihr, wie wir vielleicht oft das erleben, also oder denken, dass wir gehen in der Gemeinde und der Prediger muss eben alles tun, ja? Also ich konsumiere eher. Aber tatsächlich, was die Bibel, was diese Stelle, die wir gerade gelesen haben, uns lehrt, ist das, was wir auf der rechten Seite sehen. Der Gemeinde wird zugerüstet und dann tun sie den Dienst untereinander. Ja, die Aufgabe des Pastoren und der Ältesten und so weiter ist, das zu lehren, das vorzuleben, die Gemeinde zu trainieren, wenn man so will. Ja, ein bisschen so wie der Coach, ja, der Trainer beim Fußball. Ja, er trainiert und dann machen die Spieler das selbst. Und das ist dieses Bild, was wir haben auch in der Schrift. Ja, dass die Gemeinde also sie werden zugerüstet, um diesen Dienst untereinander zu tun. Und dabei dienen sie übrigens auch die Ältesten selbst. Also die Ältesten werden auch durch die Gemeinde eben ermutigt. Dieser Einander-Aspekt wird übrigens auch in einer weiteren Stelle in Hebräer 10 deutlich gemacht. Da lesen wir, lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Also hier sehen wir, ne, dieses Einander-Aspekt. Wir sind da füreinander. Ja, wir wollen eben beteiligt sein in diesem Prozess des Wachstums. Alle miteinander. Was ist also deine wichtigste Aufgabe als Christ und als Gemeindemitglied in Bezug auf andere Christen? Es ist eben dafür zu sorgen, dass dein Glaubensbruder oder deine Glaubensschwester in Christus fest wird. Ja, dafür zu sorgen, dass dein Glaubensbruder oder deine Glaubensschwester in Christus fest wird. Jüngerschaft, ja, das ist, was Jüngerschaft ist. Nun, vielleicht, nachdem du das gehört hast, fühlst du dich überfordert an dieser Stelle. Das sind alle neue Gedanken für dich. Vor allem, dass Jüngerschaft nicht nur die Aufgabe von den Pastoren oder Ältesten sind, sondern auch deine Aufgabe. Ich möchte dir an dieser Stelle Mut machen. Die Aufgabe bedarf keiner besonderen Kenntnisse oder Fähigkeiten oder Studium oder Ausbildung. Im Grunde genommen ist die Aufgabe einfach dieses. Das, was du vom Glaubensleben schon verstanden und erfahren hast, an einen Christen weiterzugeben, der weniger Erfahrung und weniger Jahre mit Jesus hat. Ich lese das nochmal. Die Aufgabe ist einfach dieses. Das, was du vom Glaubensleben schon verstanden und erfahren hast, an einen Christen weiterzugeben, der weniger Erfahrung und weniger Jahre mit Jesus Christus hat. Das bedeutet, jeder Christ kann das tun. Weil jeder Christ hat schon eine Erfahrung mit Jesus gemacht. Und ist in diesem Prozess des Wachstums. Und das, was er schon verstanden hat, kann er weitergeben. Ja, Christen, die eben Jünger im Glauben sind, zu zeigen, wie du in diesem oder jenem Bereich Jesu konkret nachfolgst. Sodass sie eben ein Vorbild haben, wie Nachfolge in konkreten Situationen aussieht. Ja, das ist, was man macht. Später komme ich darauf zurück, wie das eben praktisch aussehen kann. Aber im Prinzip ist das alles und nichts mehr. Ja? Man braucht keine besondere Strategie oder Methode oder was auch immer. Ja? Man gibt einfach das weiter, was man schon verstanden hat. Was wir brauchen dabei, also keine besondere Studium oder Ausbildung oder was auch immer, sondern wir brauchen dabei Liebe und Absicht. Liebe, weil es nicht um ein Projekt oder Programm geht, sondern um Menschen, um Glaubensgeschwister. Ja, es basiert sich deswegen auf Beziehung. Du liebst diese Menschen und du willst ihr Bestes. Und weil du weißt, dass das Beste für jede Person ist, dass sie fest in Jesus Christus werden und eben in ihm wachsen, hast du die tiefe Sehnsucht, dass deine Glaubensgeschwister in Jesus Christus wachsen. Ja, deswegen wird Jüngerschaft dann für dich ein Anliegen. Also wir brauchen Liebe für unsere Glaubensgeschwister und wir brauchen eben diese Absicht. Ja, du lässt es nicht einfach darauf ankommen, sondern du machst es wirklich mit Absicht. Du suchst aktiv nach geistlichen Gesprächen, zum Beispiel nach dem Gottesdienst. Du redest nicht nur darüber, also darüber kannst du auch reden, wie HSV am Freitag gegen Braunschweig gewonnen hat, aber du gehst auch darüber hinaus und du fragst, wie es jemand geistlich geht. Ja, du fragst, wie du für jemanden beten kannst. Du bemühst dich, mit einem Glaubensbruder oder Glaubensschwester zu treffen, um ihn oder sie im Glauben zu ermutigen oder Rat weiterzugeben. Du machst Platz dafür auch in deinem Zeitplan. Um Jüngerschaft zu machen, das betone ich nur nochmal, du brauchst wirklich kein Studium. Was du brauchst, ist einfach Liebe, Absicht und eben das weitergeben, was du schon mit dem Herrn erlebst hast und was du schon verstanden hast. Und Gott hilft uns dabei. Ja? Der hat das versprochen in Matthäus 28. Ne? Der sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an die Weltende. Was meint er da? In diesem Auftrag, den er gerade gegeben hat, dass wir Jünger machen, der ist dabei. Er will uns helfen. Er will uns zur Seite stehen. Habt also Mut. Nun, dritte Frage. Wo geschieht Jüngerschaft? Wo geschieht Jüngerschaft? Geschieht Jüngerschaft in Konferenzen oder Seminaren? Müssen wir über den Sommer oder für ein Jahr auf eine Jüngerschaftsschule gehen, um Jüngerschaft zu erleben? Nein. Wenn wir gut aufgepasst haben, glaube ich, dass die meisten von euch die Antwort schon wissen. Jüngerschaft geschieht vor allem im Kontext der Gemeinde. Im Kontext vom Gemeindeleben. Ja, die zwei Stellen, die wir vorhin gelesen haben, also Epheser 4 und Hebräer 10, sie setzen eben diesen Gemeindekontext voraus. Es ist im Gemeindekontext, dass du als Christ am besten wächst. Denn im Kontext einer Gemeinde hast du eben Vorbilder im Glauben. Im Gemeindekontext hast du konkrete Beispiele, also in den anderen Menschen, die in der Gemeinde sind, wie das Leben mit Jesus aussieht. Nun, ich habe überhaupt nichts gegen Konferenzen oder Seminare oder Jüngerschaftsschulen. Das kann auch durchaus gut sein als ein zusätzliches Angebot. Ich gehe auch gerne in Konferenzen. Einmal im Jahr bin ich hier in Hamburg für die E21-Konferenz. Mir geht es nur darum, dass Sie können und dürfen die Gemeinde nicht ersetzen. Denn in der Gemeinde hast du Menschen, die dich richtig kennen und um deine Kämpfe und Herausforderungen wissen. Die Jüngerschaft ist also viel persönlicher, viel zutreffender als zum Beispiel auf einer Konferenz, wo die Menschen dich nur über ein paar Tage erleben. Und in einer Gemeinde können sie auch wirklich dir ins Leben sprechen. Ja, in einer Konferenz kannst du anonym bleiben. In der Gemeinde hast du auch eine Vielfalt von Menschen, die unterschiedlich alt sind und auch unterschiedliche Lebenserfahrungen und Hintergründe haben. Die Jüngerschaft in der Gemeinde hat also mehr Substanz und ist lebens- und alltagsnäher als zum Beispiel in einer Jüngerschaftsschule, da wo nur Leute in deinem Alter sind und auch es ist quasi aus der Welt heraus, ne? Also man ist quasi aus der Welt herausgenommen. Das ist nicht so alltagsnah. Ich möchte das nur betonen, denn für Menschen in meiner Generation vor allem sind christliche Angebote außerhalb der Gemeinde attraktiver, also oft attraktiver und viel mehr angesagt, als Teil einer Ortsgemeinde zu sein. Und sie tauschen das eine gegen das andere aus. Aber wenn ihr mir erlaubt, provokativ zu sein, Jesus hat uns die Gemeinde zurückgelassen, nicht Konferenzen. Ja, die Gemeinde ist Gottes primärer Plan für das Wachstum seiner Kinder, nicht nebenkirchliche Angebote. Und nochmal, versteht mich nicht falsch, genießt Konferenzen und Jüngerschaftsschulen oder was auch immer, aber eben nur als zusätzliches Angebot. Unsere aller Priorität soll sein, in einer Gemeinde zu sein, wo das Evangelium treu gepredigt wird und wo du herausgefordert wirst, in Christusähnlichkeit zu wachsen. Wir kommen nun zu der letzten Frage. Wie geschieht Jüngerschaft? Hier möchte ich ein bisschen praktischer werden. Wie geschieht Jüngerschaft eben im Kontext der Gemeinde? Es gibt drei Ebenen und wir gehen vom Größten zum Kleinsten, zum Persönlichsten. Hier ist aber gleich wichtig zu betonen, dass man sich nicht nur den einen oder anderen aussucht. Ich glaube, dass man am besten profitiert, wenn man eine gute Balance trifft von alle diese drei Ebenen. Okay? Also ich liste die auf, nicht damit man sagt, okay, ich wähle das aus, aber das muss ich nicht. Also ich glaube, wir sollen eine Balance treffen von diese drei. Zuerst Jüngerschaft am Sonntag, wenn sich die ganze Gemeinde versammelt. Jüngerschaft am Sonntag. Es hat sich in den letzten Jahrzehnten unter Christen einen Trend festgesetzt, den Fokus von den großen Versammlungen am Sonntag wegzunehmen, hin zu mehr so Kleingruppen, Hauskreise und so weiter. Und nun, ich komme gleich darauf zu sprechen, wie wichtig Kleingruppen sind. Aber das Problem ist, dass man eben das eine gegen das andere ausspielt und letztlich auch ersetzt. Aber die Bibel macht unmissverständlich klar, wie wichtig und wertvoll die Versammlung ist, ja, der Gottesdienst, wo alle zusammenkommen. Zum einen ist der Gottesdienst am Sonntag, wo wir durch die Lieder, die wir singen, durch die Bibeltexte, die wir lesen, durch die Gebete, die gesprochen werden und vor allem durch die Predigt, die wir hören, da ist, wo wir Gottes Wort hören und somit eben die wichtigste Zurüstung bekommen. Ja, aus dieser Zurüstung folgt alles Wachstum im Gemeindeleben. Denn der Gottesdienst ist richtungsweisend für die ganze Gemeinde. Er setzt den Ton für Glauben und Leben in der Gemeinde. Er setzt auch den Standard für andere Veranstaltungen in der Gemeinde. Ja, der Gottesdienst ist, wo die Gläubigen nach einer langen, schwierigen Woche Gottes Wort in aller Klarheit hören, dadurch erfrischt werden und ermutigt werden, wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren und erneut Orientierung für das Leben zu bekommen. Ja, das setzt den Ton für unser Leben als Christen individuell und für unser Leben als Gemeinde. Man merkt oft, wo eine Gemeinde steht, durch den Gottesdienst. Ja. Darüber hinaus ist die Versammlung am Sonntag, wo du allen deinen Geschwistern auch begegnen kannst. Nicht nur deinen Freunden und Altersgenossen, sondern auch den Älteren oder den jüngeren Geschwistern, den Ehepaaren oder Singles, den Familien mit Kindern oder den kinderlosen Ehepaaren, ja, der deutschen Glaubensschwester oder dem ausländischen Glaubensbruder. Du hast so viel Vielfalt in der Versammlung am Sonntag. Eine Vielfalt von Menschen mit einer Vielfalt von Lebenserfahrungen und Erkenntnissen, die sie als Jesu Nachfolger über die Jahre gesammelt haben. Mit diesen kannst du ins Gespräch kommen und von ihnen hören und lernen. Ja, diese Vielfalt, dieser Reichtum an Weisheit, Lebensweisheit und Glaubensweisheit, da hast du im normalen Freundeskreis nicht. Auch wenn sie Christen sind. Denn im Freundeskreis sind die Menschen sehr ähnlich wie du, mit ähnlichem Hintergrund und Lebenserfahrung. Daher möchte ich uns ermutigen, die Versammlung, den Gottesdienst am Sonntag nicht gering zu schätzen. Das ist so ein wunderschönes Geschenk Gottes an uns. Und ich glaube, wir verpassen viel Segen und wertvolle Wachstumschancen, wenn wir die Versammlung vernachlässigen. Das ist die erste Ebene, ja, die Versammlung am Sonntag, der Gottesdienst. Die zweite, Jüngerschaft in Kleinkreisen. Nun, die Versammlung ist sehr wertvoll, aber sie ist nicht alles, denn wir brauchen tatsächlich auch die persönlichere Begegnung, um im Glauben gestärkt zu werden. In Kleinkreisen wie Jugend- oder Seniorenkreis oder Hauskreis oder gestern zum Beispiel hier gab es die Frauenbrunch, kann das, was im Gottesdienst am Sonntag zum Beispiel miterlebt wurde, vertieft werden. Darüber kann ausgetauscht werden. Man kann gemeinsam überlegen, wie das Gelernte ins persönliche Leben konkret angewandt werden kann. In Kleingruppen kann man sich oft freier öffnen und persönlicher werden. Man kann darüber reden, was einen besonders beschäftigt im Lebensalltag, und andere können helfen, das biblisch zu beleuchten und spezifisch dafür zu beten. Das ist in einer großen Gruppe jetzt weniger möglich. Darüber hinaus können in Kleingruppen auch spezifischere Themen behandelt werden, die nur einen Teil der Gemeinde betreffen. Zum Beispiel, also im Seniorenkreis oder Familientreff oder im Jugendkreis sind wertvolle Momente, in denen man vertieft darüber nachdenken kann, wie man mit dem jetzigen Lebensumstand als Jesu Nachfolger umgehen und eben sie meistern kann. Unter Senioren zum Beispiel sind Themen wie Umgang mit Leid, mit Verlust, mit Schwäche, mit Krankheit und Einsamkeit besonders wichtig. Unter den Familien ist Erziehung und Zeitmanagement sind große Themen. Unter Jugendlichen sind es Dinge wie Gruppenzwang, Versuchungen, Entscheidungen. Ja, das sind Themen, die sie vor allem beschäftigen. Und da hat man dann die Möglichkeit, eben spezifisch über diese Sachen zu reden in dieser Kleingruppen. Am Freitagabend, als Kevin und ich angekommen sind, sind wir kurz bei der Jugend noch gewesen. Und wie ich mitgekriegt haben sie über tiefe theologische Themen geredet, für die man am Sonntag im Gottesdienst weniger Zeit hat. Und es war sehr ermutigend, vor allem als Alex mir gesagt hat, dass sie so tief drin waren, dass sie nicht zum Spielen gekommen sind. Ja, sie haben das Spielen nach hinten geschoben, weil sie eben über diese theologischen Themen reden wollten. Das war richtig wunderschön zu hören. Also das Jüngerschaft in Kleingruppen, das ist so wertvoll für uns. Und dann kommen wir zur persönlichsten Form der Jüngerschaft. Jüngerschaft 1:1. Hier ist, wo ein älterer, reiferer Christ sich mit einem jüngeren Christen trifft, um eben sich geistlich in das Leben von dem Jüngeren zu investieren und ihm zu helfen, im Glauben voranzukommen. Man macht das absichtlich und in regelmäßigen Abständen. Das kann wöchentlich sein, das kann zweiwöchentlich sein, das kann auch monatlich sein, um zum Beispiel ein Buch der Bibel zusammen zu studieren oder ein gutes christliches Buch gemeinsam durchzubesprechen. Und ich bin mir sicher, hier kann Alex euch bestimmt sehr viele gute Tipps geben, was sind gute Bücher, die man eben mit einem jüngeren Christ lesen kann. Man kann ansonsten auch einfach so treffen, ja, um sich gegenseitig zu öffnen und darüber ins Gespräch zu kommen, was einen zurzeit beschäftigt, was einen gerade herausfordert oder womit man eben zurzeit kämpft. Das ist so wertvoll, denn der reifere Christ, wenn er sich öffnet, zeigt dem Jüngeren, wie man in bestimmten Situationen Christus ähnlich reagieren kann. Ja. Während der jüngere Christ, wenn er sich öffnet, hat die Möglichkeit, Situationen seines Lebens mit Hilfe eben dieses älteren Bruders oder Schwesters biblisch zu reflektieren. Ich gehe davon aus, dass vielleicht der eine oder andere unter uns das hört und sagt, ich würde das gerne tun, aber mir fehlt die zeitliche Kapazität dafür. Und das wird wohl bei vielen so sein. Ich ermutige dich also, das einfach in deinen Alltagsrhythmus einzubauen. Man kann sich zum Beispiel verabreden, bei einer Mittagspause gemeinsam essen zu gehen. Man kann auch, diese Beispiele habe ich von anderen gehört, also teilweise in unserer Gemeinde und auch in anderen Gemeinden. Man tauscht sich aus, während man gemeinsam einen IKEA-Schrank montiert zum Beispiel. Ja? Also wenn ich irgendwas kaufe vom IKEA, ich kann mir überlegen, okay, wer kann mir helfen? Ah, ich rufe einen jüngeren Christ und wir benutzen diese Zeit nicht nur die IKEA-Schrank zu bauen, sondern wir reden auch über geistliche Sachen. Oder man geht gemeinsam zu Rewe oder Edeka, um die wöchentliche Einkäufe zu machen und dabei nimmt man eben eine jüngere Glaubensbruder oder Glaubensschwester und redet beim Einkauf. Oder beim gemeinsamen Kochen oder Kinderbetreuung. Ja, man kann darüber reden, was einen beschäftigt im Glaubensleben. Aber wenn ihr ältere Christen die Jüngeren in euren Alltag mit hineinnehmen, gibt es übrigens den zusätzlichen Vorteil, dass sie euch im Alltag gleich miterleben können. Und das ist auch super wertvoll. Also wenn man eben diese Frage hat, ich habe nicht die Zeit dafür, nimmt dann die Leute einfach in euren Alltag mit hinein. Einfach eine Ermutigung. Und ich weiß, dass es solche Jüngerschaftsbeziehungen unter euch schon gibt. Gestern habe ich mit einem eurer Ältesten geredet. Er hat mir erzählt, dass er seinen Samstagnachmittag gestern abgegeben hat, um sich mit einem jüngeren Christen zu treffen, um ihm zu helfen, im Glauben zu wachsen. Ja, und das hat mich sehr, sehr ermutigt. Das zeigt, dass es gibt schon solche Beziehungen hier. Ich möchte uns ermutigen, einfach da weiter zu wachsen. Abschließend möchte ich uns nochmal ans Herz legen, zu bedenken, wozu das alles führt. Ja, da haben wir auch angefangen. Gottes Plan für seine Kinder ist, dass wir dem Ebenbild seines Sohnes Jesus Christus gleich gemacht werden. In Gottes Gnade will er dich, lieber Christ, gebrauchen, um deinen Bruder oder deine Schwester zu diesem Ziel zu bringen. Und er will dein Bruder oder deine Schwester gebrauchen, um dich zu diesem Ziel auch zu bringen. Und eines Tages, wenn wir geheiligt und verherrlicht, ja Christus ähnlich vor Gottes Thron stehen in der Ewigkeit und wir einander in all der Schönheit anschauen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit haben werden, wirst du, der in das Leben von dem anderen, von deinem Glaubensgeschwistern investiert hast, Gott dafür loben, dass es ihm gefiel, dich zu gebrauchen, um deinen Bruder oder deine Schwester zur Herrlichkeit zu führen. Nun, das ist ein großes Privileg und eine hohe Berufung. Lass uns also Jünger machen. Ich bete. Vater, wir danken dir, dass du uns so viele wunderbare Mittel gegeben hast, wie wir in der Heiligung wachsen und dass du Jüngerschaft gegeben hast, Herr. Konkrete Beispiele für uns, sodass wir lernen, wie das Leben mit Jesus Christus aussieht, bis wir hingelangen zur Herrlichkeit, Herr. Bitte hilf uns, uns zur Verfügung zu stellen dafür, dass wir in das Leben von Jüngeren investieren. Egal in welcher Lebensphase wir sind, dass der Teenager sich auf Kinder einlässt, dass der 20-Jährige sich auf Teenagers anlässt, dass die Familienvater oder Familienmütter auf Singles einlässt, dass die Senioren auf Jüngere einlässt. Herr, ich bete einfach, dass jeder von uns eine Aufgabe sieht und dem auch nachgeht. Und ich bete, dass du uns dafür stärkst, dass du uns dafür ermutigst. Bitte hilf uns, darin zu wachsen, Herr. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.